auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Meinsportradio.de heißt jetzt meinsportpodcast.de. Ihr habt es schon mitbekommen, wir haben eine neue Website, wir haben einen neuen Namen, aber die Inhalte bleiben die gleichen, hochwertigen für euch. Und so haben wir jetzt die NBA für euch hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Und darüber, über die letzten vier Ergebnisse in der letzten Nacht, darüber spreche ich mit unserem NBA-Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüße dich.
Wir haben vier Spiele in der letzten Nacht. Die Midterm-Wahlen haben die Schlagzeilen in Anspruch genommen, aber es gab auch vier Spiele. So das Spiel der Charlotte Hornets, die zu Hause gegen die Atlanta Hawks gespielt haben und gewonnen haben. 113 zu 102. Sicherer Sieg für die Hornets?
Nicht unbedingt. Die Hornets haben tatsächlich aufgrund eines starken vierten Viertels nur gegen die Hawks gewonnen. Am Anfang des Spiels, da sah alles noch so ein bisschen anders aus. Das erste und das zweite Viertel, die gingen beide nach Atlanta, aber nach der Pause, da nahmen die Hornets dann so ein bisschen das Heft in die Hand und hatten dann auch die Oberhand gewonnen. Kemba Walker, der hatte ein richtig starkes Spiel, 29 Punkte und 7 Assists. Marvin Williams, der legte nochmal 20 Punkte mit dazu. Und ja, im vierten Viertel vor allem, da legten die Hornets dann nochmal eine Scheibe drauf und starteten einen 19-4 Run, der ja am Ende dann wahrscheinlich ihnen den Sieg bescherte. Ohne diesen Run hätte das Ganze vielleicht anders ausgesehen. Anfang des letzten Viertels lagen die Hawks noch mit 81-77 zurück, kamen dann aber nochmal wieder, führten 84-83. Doch ja, dann ging irgendwann die Kraft so ein bisschen verloren. Sie konnten ihre Führung nicht weiter ausbauen und verloren sie dann eben im letzten Zuge noch an die Hornets. Coach James Borrego und Kemba Walker, die wussten nach dem Spiel auch sofort, was falsch gelaufen war bei den Hornets, denn trotz des Sieges, es war nicht alles rosarot danach. Ja, laut ihrem Coach waren die Hornets viel zu stagnierend über das Spiel, ohne offensiven Rhythmus, und die Hawks dagegen hätten sehr, sehr gut verteidigt und sie auch immer wieder überrascht durch neue Züge und neue Aufstellungen. Und vor allem auch Walker meinte, dass sie am Anfang zu tollpatschig gespielt haben, sich dann aber immer mehr gesteigert haben und halt eben am Ende gewonnen haben. Und das sieht man eben auch, wenn man sich zum Beispiel gerade mal die Viertelergebnisse des Spiels anschaut, dass eben wirklich am Anfang die Hawks das bessere Team waren, sind ja auch relativ gut in die Saison gestartet, wenn man sich das letzte Jahr mal anguckt, dass die Hawks eben das bessere Team waren am Anfang des Spiels und dann eben erst gegen Ende hinten raus die Hornets sich dem Spiel der Hawks so ein bisschen, ja, ich sag mal, annähern konnten, beziehungsweise dass das Spiel der Hawks dann lesen konnten und sie somit dann auch besiegt haben letzten Endes. Walker selbst, der hatte in den letzten 11 Spielen 7-mal mehr als 25 Punkte erzielt, also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für sein Team. Und bei den Atlanta Hawks, ja, da hatte Jeremy Lin 19 Punkte, tatsächlich von der Bank kommend, und Trae Young ein nettes Double-Double mit 18 Punkten und 10 Assists. Die Atlanta Hawks haben tatsächlich, das war wahrscheinlich auch ein großer Teil dieser vorhin angesprochenen Überraschung, mit einer relativ jungen Starting Five gespielt, also sehr, sehr viele junge Spieler von Anfang an aufgestellt. Und dementsprechend, wie gesagt, Jeremy Lin von der Bank, 19 Punkte, richtig stark. Und auch Trae Young natürlich, Double-Double, 18 Punkte, 10 Assists, wirklich gut. Ja, aber trotz seiner ordentlichen Leistung war Trae Young am Ende nicht unbedingt zufrieden. Er sagte dann nach dem Spiel, ich kann nicht 0 von 7 vom Dreier werfen und sagen, ich habe ein gutes Spiel geliefert. Und damit hatte er recht. Also er hat zwar 18 Punkte, allerdings 0 von 7 von der Dreierlinie. beziehungsweise von jenseits der Dreierlinie. Und das ja wirft dann halt einfach leider so ein bisschen einen Makel auf so ein eigentlich doch ganz gutes Spiel.
Die Charlotte Hornets also siegreich gegen die Atlanta Hawks. Drei Spiele haben wir noch. Die Dallas Mavericks haben gestern gegen die Washington Wizards mit 119 zu 100 gewonnen. Und es gibt so ein paar Gerüchte, dass Luka Doncic eventuell noch nicht so von den anderen seinen Mitspielern angenommen wird. Das hat man letzte Nacht nicht gesehen, oder?
Nee, also ich habe die Gerüchte auch gehört, dass vor allem die Veteran-Spieler da irgendwie so ein bisschen ihre Probleme mit Luka Doncic haben. Aber letzte Nacht hat es funktioniert. Die Mavs haben gewonnen und man sieht, die Mavs können auch noch gewinnen. Luka Doncic, Topscorer, 23 Punkte und auch Dennis Smith Jr. nicht unbedingt unschuldig an diesem Sieg der Dallas Mavericks. John Walls, 24 Punkte, die waren am Ende nicht genug für die Wizards. Und mit diesem Sieg, ja, mit dem überwinden die Mavs eine Losing Streak von 4 Spielen, sind ja nicht wirklich gut in die Saison gestartet, haben nicht wirklich eine gute Saison erwischt so bisher. Mal schauen, vielleicht wenn Luka Doncic sich da jetzt noch ein bisschen steigern kann und an diesen Gerüchten nichts dran ist, dass ihn die Veteran-Spieler wirklich überhaupt nicht mögen und keine Ahnung, ihm da Steine in den Weg legen oder so, dann denke ich mal, können sich die Mavs zumindest auf Zeit, ich meine, du hast wie gesagt mit Luka Doncic und Dennis Smith Jr. zwei richtig gute junge Spieler am Start, kann aus den Mavs über die Zeit auch wieder was werden und wieder das Team werden, das wir, ja, ich sag mal so, aus den letzten Jahren von ihnen gekannt haben und was sie eben über die letzten vielen Jahre verkörpert haben. Wenn man die Geschichte schaut, da war es dann nicht mehr ganz so überraschend. Dallas ist definitiv der Angstgegner von Washington. 16 Siege in den letzten 17 Spielen. Das kann sich definitiv sehen lassen. Und bereits in der ersten Halbzeit da bauten die Mavs sich eine 24-Punkte-Führung auf. Im letzten Viertel kamen die Wizards dann wieder bis auf 6 Punkte ran. Aber dann kam Dennis Smith Jr., der zeigt sein ganzes Können. Er nahm Dwight Howard einen Rebound weg, versorgte DeAndre Jordan mit einem Pass zum Dank, holte sich den Ball von Bradley Beal in der Hälfte des Courts und versorgte Harrison Barnes mit einem Pass zum Dreier. Also wirklich grandioses Spiel von Dennis Smith Jr. natürlich. Sollte das nicht die Leistung von Topscorer Luka Doncic schmälern, denn er ist nicht umsonst als einer der Top-Prospects in den Draft gegangen, aus dem Draft gegangen und kann damit Sicherheit noch viel, viel weiterbringen in Dallas. Ja, Harrison Barnes, der hatte sein erstes Double-Double in diesem Spiel. 19 Punkte, 13 Rebounds hat er die ersten 4 Spiele verletzt zuschauen müssen. Insofern erst später in die Saison gestartet als die anderen und dementsprechend auch noch ein bisschen hinterher. Aber jetzt auch schön, wie gesagt, dass er sein erstes Double-Double hatte. Und er freut sich auch, dass er mit den Mavericks spielen kann, weil er davor bei den Golden State Warriors und ist jetzt gespannt, wie es dann wird mit den Dallas Mavericks, gerade eben auch mit Luka Doncic und Dennis Smith Jr. Maxi Kleber, der legte in 16 Minuten 2 Punkte und 2 Rebounds auf den Spielbericht, also ist da eher blass geblieben in seinen 16 Minuten, aber immerhin durfte er 16 Minuten spielen.
Ja, Maxi Kleber ist also auch einer der Kontributoren für den Sieg für die Dallas Mavericks, wenn es auch nicht groß war. Die Brooklyn Nets haben einen für ihre Verhältnisse ordentlichen Saisonstart hingelegt. Gestern haben sie bei den Phoenix Suns mit 104 zu 82 gewonnen. Sie stehen zwar immer noch unter 500, aber insgesamt kann man sich den Saisonstart der Brooklyn Nets schon anschauen, oder?
Ja, definitiv. Also ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert, wo die Brooklyn Nets das jetzt plötzlich hernehmen. Aber wenn wir dann über die Spieler sprechen, gerade Chris LeVert hatten wir auch letzte Saison schon öfter mal mit drin. Also da haben sie auch ganz gute Spieler mit dabei. Jetzt bei dem Spiel, ob man das so extrem hoch werten kann, weiß ich nicht. Ich meine, vorgestern hatten wir die Suns noch hoch gelobt, heute sind sie wieder tief gefallen. Ich meine, die Suns sind jetzt nicht das beste Team aktuell der Liga. Also ich denke mal, bevor man da wirklich dann die Saison der Nets entweder verteufelt oder vergöttert, sollte man vielleicht noch abwarten, wie es dann wirklich gegen die großen Teams ausschaut. gegen die Teams, die eben, ich sag mal, von 1 bis 5 im Westen oder im Osten stehen. Da eben auch nicht nur auf ein Spiel gesehen, sondern auf eine ganze Serie gesehen, also auf die Regular Season Serie gesehen, vielleicht bis dann die Hälfte oder sowas rum ist. Allerdings, also die Nets schauen auf jeden Fall schon besser aus als letztes Jahr, was nicht allzu schwer ist, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wo es mit den Nets dann noch hingeht, die Saison. Ja, die haben jetzt auch erstmal einen 4 Spiele umfassenden Trip im Westen vor sich. Also vielleicht sehen wir auch da dann schon so ein bisschen, wo es hingehen kann, die Saison für die Nets. Denn bei diesem 4-Spiele-Trip im Westen haben sie unter anderem die Warriors und die Nuggets vor der Brust. Also die beiden besten Teams im Westen. Und ich würde mal sagen, bei so einem Trip, da tut ein Sieg zum Anfang nochmal richtig, richtig gut. Mit dem Sieg sind die Nets jetzt 6-1 gegen Phoenix, seit sie damals nach Brooklyn gezogen sind. Chris LeVert, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, starke 26 Punkte. D'Angelo Russell, der legte nochmal 15 drauf. Und bei Phoenix, da waren es vor allem Devin Booker mit 20 Punkten, aber nur 6 von 21 tatsächlich. Also auch nicht wirklich hochwertig gescored, einfach viel geworfen, ein bisschen was reingemacht und daraus dann mit 20 Punkten profitiert. Und DeAndre Ayton mit 15 Punkten, der Rookie, der Number One Draft Pick der Phoenix Suns aus dem letzten Draft. Und zu seinen 15 Punkten legte DeAndre Ayton auch noch einen Season High von 13 Rebounds mit dazu. Ja, Anfang des dritten Viertels, da hauten die Suns auf einmal einen 9-0 Run raus und schmälerten damit so ein bisschen ihren 14-Punkte-Rückstand. Doch gegen Ende des Viertels, so ja, bei knapp 2 Minuten 30, da kamen die Nets dann selbst mit einem kleinen Sprint und holten sich ihre 14-Punkte-Führung geradewegs wieder zurück. Netcenter Ed Davis sagte nach dem Spiel, dass wegen des schweren kommenden Schedules dieses Spiel ein absolutes Must-Win war. Wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, wenn du ein 4-Spiele-Trip im Westen hast, da auf jeden Fall schon mal die 2 besten Teams des Westens vor der Brust hast, da freust du dich wirklich über jeden Sieg, den du aus diesem 4-Spiele-Trip mitnehmen kannst, weil, sind wir mal ehrlich, es ist auch für die Spieler nicht leicht. Gerade wenn du aus Brooklyn kommst, was ja wirklich sehr, sehr weit im Osten liegt, dann ein Trip im Westen gegen Teams, die sehr, sehr weit im Westen liegen. Ich meine, die Warriors Bay Area, das ist sehr, sehr weit im Westen. Insofern tut es dann schon gut, das erste Spiel direkt mal zu gewinnen und vor allem sich so dann auch so ein bisschen einen kleinen Puffer aufzubauen. Die Defensivstrategie der Nets war es, Ayton aus der Zone zu halten und Midrange-Shots nehmen zu lassen. Ist ja dank seiner Größe und auch seiner Technik einfach eine absolute Waffe unter dem Korb und insofern schon auf jeden Fall eine gute defensive Einstellung, da zu versuchen, dass du DeAndre Ayton aus der Zone hältst. Im ersten Viertel hatten beide Teams extreme Probleme damit zu treffen, beide unter 40% Field Goal Percentage nur getroffen im ersten Viertel und vor allem in der Zone, da war Brooklyn stark. Die Nets haben tatsächlich die Suns mit 54-30 Punkten in der Zone outscored, also auch hier wirklich ganz gute Stats eigentlich für die Nets. Aber wie ich schon gesagt hatte eingangs, es steht und fällt dann letzten Endes gegen die Teams, die oben stehen und gegen die Teams, die auch erwartbar oben stehen. Also da hätten wir zum Beispiel natürlich klar im Westen die Warriors, aber eben auch die Nuggets. Im Osten hätten wir die Bucks zum Beispiel, hätten wir die Raptors, die Celtics und so weiter, die Pacers und so weiter und so fort. Also da würde ich jetzt mal noch nicht so extrem viel drauf geben.
Ein Spiel haben wir noch und da wurde gestern die Spitzenspielhupe so ein bisschen gedrückt. Das Spiel der Portland Trailblazers gegen die Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks wirklich gut aus den Startlöchern gekommen. Auch die Trailblazers bislang erst 3 Niederlagen und sie haben den Milwaukee Bucks die 3. Niederlage zugeführt. Und Patrick, vor allen Dingen CJ McCollum konnte glänzen.
Ja, grandios. Normalerweise reden wir hier immer darüber, wenn die Bucks gespielt haben, wie grandios Giannis Antetokounmpo gespielt hat. Aber nein, dieses Mal war es CJ McCollum, der, du hast es gesagt, diesem Spitzenspiel da so ein bisschen seine Handschrift drunter gesetzt hat. Überragendes Match von ihm. 40 Punkte, Giannis nur in Anführungszeichen nur für seine Verhältnisse 23 Punkte. Aber wie gesagt, ich will es nur nochmal wiederholen, CJ McCollum 40 Punkte, richtig, richtig starkes Spiel. 17 von 26 aus dem Feld, 6 Assists gab es noch mit dazu für den jungen McCollum. Und ja, Giannis Antetokounmpo 23 Punkte, wie gesagt 9 Rebounds, also relativ knapp am Double-Double vorbei. Brook Lopez, der hatte 6 von 10 Dreier und insgesamt 22 Punkte, also auch relativ ordentlich gespielt. Ja, das dritte Viertel, das war dann so ein bisschen die CJ-Show, 19 Punkte allein in diesem Viertel für McCollum. Und ein wirklich, wirklich nasty Ankle-Breaker gegen Dante DiVincenzo. Also der Junge kann was. Definitiv, definitiv nicht abzustreiten. Und nach dem dritten Viertel, da war Portland schon mit 14 Punkten vorne. Klar, gegen die Bucks ist damit noch nichts gewonnen, denn wir wissen, wie Giannis aufdrehen kann, wenn er Bock dazu hat und wenn er gereizt wird. Coach Mike Budenholzer, der hat ein neues Spiel mitgebracht, ein vor allem sehr, sehr dreierlastiges Spiel gibt es jetzt in Milwaukee. Das ist man nicht unbedingt gewohnt von den Bucks. Letzte Saison hatten sie die 5 wenigsten Dreierversuche. Ja, wenn man sich anguckt, wo sie dieses Jahr stehen, nämlich auf dem 2. Platz der meisten Dreierversuche mit 41 im Schnitt, dann sieht man da durchaus einen Unterschied, und dieser Unterschied, der macht sich natürlich auch im Spiel bemerkbar. Ich meine, die Bucks stehen nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen, mit gerade mal 2 Niederlagen aus 10 Spielen, eben jetzt gegen die Blazers letzte Nacht und gegen die Celtics, das ist jetzt auch schon eine Woche oder anderthalb Wochen her oder so. Also die Bucks auf jeden Fall richtig, richtig gut drauf die Saison, aber die Blazers waren zumindest in diesem Spiel besser, und das lag nicht zuletzt an CJ McCollum.
CJ McCollum, also der Superstar des letzten Spiels, des Spitzenspiels, was die Portland Trail Blazers gegen die Milwaukee Bucks gewonnen haben. Beide jetzt bei 8 Siegen und 3 Niederlagen. Das war Patrick Rebin, der über die 4 Spiele des gestrigen Abends dann Auskunft gegeben hat. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.